dem Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 256. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende ist wie immer, dass die eine was mitbringt, was der andere nicht kennt. Und wir uns damit immer einer Blindverkostung widmen zum Start. Was für ein geil gefreestyltes Intro heute.
Wow.
Du weißt sicher noch, was wir letzte Woche gehabt haben.
Ich finde es erstens gut, dass du ab und zu mal freestylst bei diesen Intros.
Man das muss gehört, die Leute aufwecken. Müssen wir das öfter machen.
Also ich hoffe, dass ihr...
Die skippen da ja schon wahrscheinlich drüber.
Genau, ich hoffe, dass ihr jetzt aufgewacht seid und diese letzten 15 Sekunden nicht übersprungen habt, weil es ja immer das Gleiche ist zum Start. Der Wein ist aber immer anderer. Und in der letzten Folge haben wir mal wieder Champagner im Glas gehabt, und zwar die Domaine du Sauvordeaux mit dem Jean Frémiot 2021, den ein sehr junger Winzer namens Billy als ersten Jahrgang ausgebracht hat. Das Ding ist schon wieder richtig gut gewesen. Also
ganz, ganz stark. Großartig. Billy Dassault. Und ich habe noch eine Side-Story jetzt gekriegt, im Nachgang quasi.
Wirklich?
Der liebe The Art of Riesling, liebe Max, hat mir erzählt, dass er damals mit dem Zankl Maxi, der ja das für Zankls Weine im Portfolio hat, die waren gemeinsam damals auf der Messe und er hat gesagt, am Anfang sind sie halt ein bisschen an dem vorbeigegangen.
Ja.
Dann haben sie das mal gekostet und es war irgendwie gar nichts los bei dem Winzer. Haben sie ihn erkannt, haben es gekostet und gesagt, fuck, das ist ja richtig geil. Und dann hast du über die Messe so beobachten können, wie sie immer größere Menschentrauben bei dem Stand von Billy gesammelt haben, quasi, weil immer mehr Leute draufgekommen sind. Hörst, das ist ja auch richtig geil.
Kein Wunder.
Und am Schluss waren irgendwie die meisten Leute bei ihm am Stand. Also halt richtig cool.
Aber das ist schon ein guter Aufbau, ne?
Voll.
Wenn am Anfang keiner bei dir ist und am Schluss alle bei dir sind, dann hast du gewonnen.
Ja.
Andersrum ein bisschen schwierig.
Voll. Ja. Und der Hype zu groß ist, kann auch passieren.
Der Billy auf jeden Fall sagt, und das finde ich so spannend, was die Einzellagen in der Côte d'Or kennen. Und generell ist ja Champagner ganz, ganz Cuvée-behaftet. Ganz oft geht es um das Thema Cuvées, gerade im klassischen Sinne. Deswegen ist es dann sau spannend, wenn sich gerade junge Winzerinnen und Winzer, kleine Winzer, Champagnerhäuser unter Anführungszeichen, da das in den Kopf setzen, dass sie jetzt sagen wollen, wie die Lagen ausschauen. Und gerade an der Côte d'Or, wo wir ja wissen, wo wir auch beim letzten Mal diskutiert haben, die Geschichte der Côte d'Or, ganz genau, das eh immer in die zweite Reihe gestellt worden ist und dann die Lagen davon natürlich auch in der zweiten, wenn in der dritten Reihe stehen, dass sie da einer hinsetzen und sagt, ich würde jetzt eigentlich wissen, wie diese Lagen ausschauen, weil das
voll
hat davor noch nicht wirklich wer gemacht.
Das war es keiner, ja.
Und natürlich war der Champagner halt auch geil. Passt.
Das war mega. Das ist richtig, richtig gutes Zeug.
Yes.
Und ich sehe, und ich habe vorhin auch schon gehört, wir haben wieder Schaumwein im Glas.
Ich habe gedacht, ich schließe an.
Sehr gut, wir haben da ein wunderschönes Goldgelb, ein bisschen heller insgesamt, so hat fast so was Silbriges da noch dran.
Voll, ja.
So leicht in das, ja, fast so ein bisschen Bronzige da reingehend.
Yes.
Schön.
Also das geht schon ins Goldene, voll.
Ja, ja, und es kommt mir da auch schon einiges entgegen, wenn ich da nur so schwenke aus der Distanz quasi. Richtig viel Würze gleich mal.
Yes.
Das ist gleich mal so was, ein bisschen eher in die reduktivere Richtung, aber auch gleichzeitig so ein bisschen was Offenes dazu. Also es spielt so ein bisschen mit Reduktion und Oxidation schon in der Nase da.
Voll. Das ist ja gewünscht, dass es niemals oxidativ werden darf, aber durchaus so einen ganz kleinen Touch davon haben kann.
Ja. Ganz viel Würze da wirklich mal drinnen, sehr tief, die da auch reinzieht, die sehr dunkel ist insgesamt, finde ich. Also du hast so dieses helle Steinmehl, aber du hast also dunklere Würze, die da drunter liegt.
Voll. Also diese steinmehlige ist da der härteste Layer oben drüber, finde ich.
Voll.
Richtig dieser Kalkstaub in deiner Nase quasi.
Fast als würde es wirklich so eine Staubschicht drüber liegen, die auch im ersten Moment gar nicht weg will. Ne?
Ja, also genau.
Es ist gar nicht so einfach gewesen, jetzt da mal durchzukommen. Aber ich finde, drunter hast du dann so eine saftig, fleischige Würze fast, die da runterzieht.
Genau, du hast es ja gesagt, drunter wird es dunkel auch. Es ist dann
jetzt
gar nicht so
dunkel,
ganz hell und nur irgendwie so ganz leichte Wiesenkräuter oder sowas in Richtung, sondern wird es richtig dunkel.
Wird richtig dunkel.
Genau, auch fast so richtig dunkelbrotig, finde ich.
Ja, ja, du hast wirklich so diese brotigen Autolyse-Geschichten da drunter, ist die da reinzieht.
Ja.
Aber wirklich eher so, ja, so ganz dunkles Bauernbrot.
Ja, voll, genau. Deswegen auch das Dunkelwürzige. Frucht fast gar nicht vorhanden, wenn dann so ein bisschen dieses Apfelschalen-Thema ganz im Hintergrund.
Eher in dieses Apfelschalige, vielleicht auch so ein bisschen gelbe Birnenschale und so in diese Richtung.
Und dann halt so einen klaren floralen Touch drüber.
Ja, aber ich finde, die Würze überspült da sehr viel von dem.
Ja.
Also das Kernthema ist wirklich Einerseits natürlich dieser Layer an Staubigkeit, aber wenn du da drunter bist, bist du wirklich in dieser dunkelwürzigen, es hat vielleicht sogar ein bisschen was so Nelkiges für mich, es ist ja, so leicht so diese voll. Backgewürznoten da drinnen,
ja.
Aber ohne halt diese Frucht, die man da oft dazu hat, ohne dieses Ringlottige, ohne dieses Pflaumige, das da oft einmal ja. gemeinsam kommt, sondern wirklich nur diese, das vielleicht so ein bisschen Anis auch dazu, vielleicht so ein bisschen ja. von dieser Nelke. Sehr schön. Ich nehme mal einen Schluck und ja, dann bitte. Schauen wir uns das mal weiter an. Es macht sehr stoffig auf dem Gaumen. Mhm. Also das ist gleich mal wirklich voll da. Es ist saftig, es ist dicht auch im ersten Moment. Und dann schirbt erst dieses ganze Apfelschalen, Birnenschalen-Thema da durch.
Dieses ganze,
während ich rede, geht das weiter. Mh.
Dieses ganze Dunkle ist sofort da, finde ich.
Das Dunkle ist vorne da,
instantly.
Hinten ist das Helle.
Stimmt.
Nach hinten, finde ich, wird es immer heller. Schöner Gerbstoff da hinten auch dran. Ja. Das macht richtig Spaß, weil es verlängert
wichtig,
das Ganze
ich.
Auch noch. Ja. Weil die Säure ist schon da, weil die ist jetzt nicht überdimensioniert.
Mhm.
Aber mit dem Gerbstoff schirbt es dann hinten immer weiter raus, wird immer mehr dieses helle Staubige wieder.
Mhm.
Vorne wirklich mit diesem dichten, stoffigen Kern, da mit dem dunkelwürzigen Kern auch.
Ja. Am Gaumen hast du dann nochmal ein bisschen mehr tatsächlich von Fruchtanklängen. Du hast, finde ich, in der Nase kaum. Aber am Gaumen hast du einerseits wieder dieses Apfelthema. Ich finde gar nichts richtig Birniges, sondern da sind wir dann eher bei so dieser warmen, gelben Früchte.
Am Anfang, ja. Mhm. In diesem dichten genau. Kern. Da hast du diese gelben Früchte, die man in der Nase zu diesem Nelkigen fast ein bisschen föhnen,
ja.
unter Anführungszeichen. Also nicht fehlen, aber die gern dazu damit verbinden.
Ja, ganz
so.
Genau, die assoziiert sind damit.
Richtig, und am Gaumen ist es dann aber voll da.
Voll.
Und das ist richtig saftig am Anfang. Und dann schiebt es durch, das ist sehr schön. Und wirklich ultra dunkel wieder zu Beginn. Schon insgesamt auch sehr weinige Stilistik per se.
Absolut.
Also das ist viel Wein mit ein bisschen Sprudel.
Ja.
Aber sehr, sehr schön gemacht, ja. Mhm.
Und ich finde da weder auf der hartoxidativen Seite, nur auf der hartreduktiven Seite.
Mhm.
Du hast schon so einen kleinen Touch-Oxy, aber ohne dass das was überspült.
Ich wollte gerade sagen, für mich gewinnt im Gesamtspiel dann schon die Oxidation.
Genau, aber ohne dass das jetzt über irgendwas drüber geht.
Ohne
oder
zu
so.
Hart. Auch in der Nase mit jedem Schwenken geht es eher in die oxidative ja. Richtung. Du hast so leicht diese Nussschalen-Anklänge da so ein bisschen drinnen. Mhm. Also wirkt auf jeden Fall so, als hätte es ein bisschen Zeit gehabt, das Ding.
Mhm.
Nicht unendlich, weil das steht schon sehr frisch da.
Ja.
Obwohl es jetzt nicht das ultra säuregeprägte Ding ist, sondern ja schon Schwung hat.
Mhm.
Das heißt, es kann nicht urlang gelegen sein, aber ein bisschen Zeit muss ich schon gehabt haben.
Ja.
Dadurch, dass es so wirklich zwei Gesichter hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass es komplett reinswertig ist.
Deswegen das ist
würde
richtig.
Ich das eher mal Sachen zusammenschmeißen. Ich würde auch irgendwas rot reingeben, also irgendeine rote Rebsorte da mit reinschmeißen.
Musst fast, ja. Musst auch von dem her, wie es ausschaut. Ne? Also sobald du halt in dieses Bronzige gehst.
Genau, sobald die Bronze da reinkommt, ist das schon ein sehr, sehr guter Hinweis, außer
ja.
irgendwer hat ja freaky Botzt. Sachen gemacht und irgendwie ein bisschen mehr Masche auf die gelben Sachen gelassen. ich könnte mir per se von der Würze vorstellen, dass da irgendwo ein Anteil Meunier drinnen ist.
Genau, ja.
Gut, das macht vollkommen Sinn, weil das war eigentlich beim ersten Einriechen, schreit das schon irgendwie von dieser tiefen, dunklen Würze, schreit Meunier.
Ja.
Aber schön gemacht, weil das kann halt gerne mal stehen bleiben, das bleibt nicht stehen.
Das bleibt nicht stehen. Mhm. Aber hat aber auch Partner an der Seite, also ist nicht nur Meunier.
Ja, sehr klar. Aber ist das, also ist da Pinot drin?
Mhm.
Schon?
Mhm.
Okay. Aber klassische Champagner-Cuvée, Chardonnay, Pinot und Meunier. Das
genau.
Ja.
Nicht.
Aber ist der Meunier-Anteil dann der größte oder ist das einfach am lautesten?
Meunier 50%.
Ja, okay. Und der Rest 25%.
40% Pinot.
Ah, okay. Ja.
10% Shadow.
Okay, ja, macht Sinn. Weil es hat wenig Chardonnay-Vibes
ja,
insgesamt.
Es hat gar keine Chardonnay-Vibes. Es hebt sich hinten ein bisschen auf, aber das kannst du ehrlich gesagt auch mit Pinot und Meunier machen. Und
ja, wobei, ich meine, ich finde das hinten offen. So ein bisschen brauchst du irgendwas Helleres fast.
Aber es gibt da halt keine klaren. Da ist viel Chardonnay drin.
Nein, gar nicht. Also ich hätte wahrscheinlich gesagt, so eher so 80-20 Meunier Chardonnay oder so. Das
naja,
war
okay.
eher so der Tipp gewesen. Aber macht Sinn, ja. Also
definitiv rotlastig, ja.
Klar. Gut. Das heißt, wir sind schon in der Champagne.
Wir sind in der Champagne.
Mhm. Das macht Sinn. Ja, dann bin ich relativ durch.
Bist du raus?
Wo ist Phil Meunier? Keine Ahnung.
Phil Meunier ist grundsätzlich nirgends. In Vallée de la Marne. Doch, doch. Okay. Vallée de la Marne ist die Region, wo der am meisten Meunier-Haus da ist, aber dieses Haus nicht. Die haben aber durchaus Rebflächen dort. Mhm. Dieses Haus.
Ja, die Domäne. Tell me about dieses kleine Haus.
Jetzt wieder about dieses kleine Haus, weil es ist wirklich kein großes Haus.
Es kann nicht groß sein, weil es ist sehr weinig. Das ist nicht groß.
Es ist ultra weinig, dementsprechend ist es nicht groß. So ist es. Ich habe ein bisschen von deiner letzten Folge inspirieren lassen und bringe dir deswegen gleich mal die nächste Flasche New Wave Champagner mit.
Sehr gut.
Du weißt, ich kann grundsätzlich einmal den ganzen Abend lang Champagner auch trinken oder Sprudel generell. Ich will es jetzt nicht nur auf Champagner fokussieren, also ich brauche ein bisschen Auswahl. Ne?
Richtig, man muss sich ja weiterbilden.
So ist es ganz genau. Und wir haben uns tatsächlich schon einmal mit einer Flasche von diesen Herren hier weitergebildet in der Vergangenheit. Es ist noch gar nicht zu lang her. Ja, ich weiß nicht, ob du das zuordnen kannst. Schauen wir mal. Die Geschichte von Romain und Thomas Hennin. Von La Bulle Libre. Beginnt nämlich gar nicht so unähnlich zu den vielen jungen Champagnerweingütern, die wir schon kennen und die wir teils auch schon im Podcast gehabt haben. Disclaimer, ich habe für diese Folge mit dem Thomas Hennin telefoniert. Das ist der kleine Bruder vom Romain. Mhm. Und der Romain hat mich einfach direkt an Thomas weitergeleitet, weil er gemeint hat, er freut sich zwar sehr, er findet das voll cool, Podcast ja, machen wir sofort. Ja. Aber das muss der Thomas machen, weil Englisch, das macht der Thomas.
Ja, sehr gut.
Und dementsprechend, nice. Der Thomas hat das gut ausgehalten.
Und also Halbzeug.
Halbzeug it is. Für den Start dieser Geschichte müssen wir aber zuerst über den Romain reden. Der große Bruder, 1991 geboren, hat schon immer gewusst, dass er Winzer werden will, hat der Thomas erzählt. Die zwei sind auf einem Weingut aufgewachsen. Die Eltern kommen von beiden Seiten aus Winzerfamilien. Der Papa aus Ailly und die Mama aus dem Vallée de la Marne, wie wir vorher schon festgestellt haben. Das sind so ungefähr 30 Autominuten zwischen Ailly und dem Vallée de la Marne, wo ihre weitest entfernten Plots heute sind. Und von beiden Familien hat es Weinberge gegeben. Die haben jeweils die Trauben verkauft, aber es hat kein Weingut gegeben, kein klassisches. Und einerseits ist natürlich dann ein sehr gutes Angebot vorgelegen, mehrfach um diese Weinberge zu kaufen.
Ja.
Kennst du, Ailly ist halt eine sehr beliebte Lage. Vallée de la Marne ist nicht ganz so schlimm, aber es ist trotzdem Champagne.
Ja.
Und es ist nicht die Côte d'Ivoire. Das heißt, es wollen schon immer Leute irgendwas kaufen.
Ist nicht ganz so
ja. Ganz genau. Und andererseits hätten sie einfach die Trauben weiterverkaufen können, ein bisschen was selber gemacht, haben sie auch immer in der Familie, aber halt nichts Großes quasi. Ja. Der Großteil ist entweder verkauft worden oder, ja. Und der Thomas sagt, er ist heute sehr, sehr dankbar, dass die Eltern damals eine Vision gehabt haben, und zwar die Vision von einem eigenen Weingut, von einer eigenen Domain. Und so haben Papa Pascal Hennin, das ist der Name der Domain auch, und die Mama Delphine 1989 gemeinsam eine Domain gegründet und den Grundstein dafür gelegt, was die Brüder Romain und Thomas heute machen. Jetzt klingt das alles natürlich so nach einer kleinen Fairytale-Story.
Sicher.
Geschichte ist in 10 Minuten fertig erzählt. Ende aus.
So ist es meistens halt nicht.
So geradlinig.
Ganz einfach ist nur selten gegangen, ja.
So geradlinig und mit einem schnellen Happy End haben wir das halt nicht. Aber zuerst hat es ja dann noch ausgeschaut. Der Romain, wie schon gesagt, wollte als großer Bruder später mal fix in den Familienbetrieb einsteigen, hat deswegen auch die Schule in Avis besucht, wie sie es alle machen, die Buben. Ne? Alle Winzerkinder in der Champagne gingen da hin, machen ihren Weinbautechniker, so ist mir das jetzt so ein bisschen vom Thomas erklärt worden. Also er hat das technische Diplom quasi für den Weinbau und für Önologie und so weiter, hat sich das abgeholt. Der Klassiker in der Ausbildung in der Champagne, wenn es nicht irgendwo anders hin studieren gewusst, sondern einfach das einmal fix im Handwerk kennen willst. Anschließend ist der Romain dann so 2-3 Jahre lang bei Henri Géraud gewesen und hat dort ordentlich Praxiserfahrung gesammelt. Macht natürlich Sinn, das waren Familienfreunde, das ist auch eine Domaine in Ailly.
Ja, voll.
Und wenn du halt diese zwei Weingüter nebeneinander hast, da freuen sich die Papas dann schon ganz gerne mal an und so war das. Und bei Henri Géraud hat man gesagt, ja sicher, schick den Buben um, genau, kein Problem,
schon,
der
passt.
Lernt schon was da. Ja. Und ja, so hat sich der Romain dann super vorbereiten können auf das, was er einmal zu Hause machen würde. Soweit so klassisch, ne? Außer, dass der Romain während seiner Ausbildungszeit und den Jahren bei Henri Géraud dann sehr, sehr viel verkostet hat. Sowohl Champagner als auch Weine aus ganz Frankreich und der ganzen Welt. Und in die vielen Blindverkostungen, bei denen später auch der Thomas öfter dabei war, ist halt immer wieder sehr klar hervorgegangen, dass die für ihn berührendsten Weine die waren, die biodynamisch hergestellt waren. Und da haben wir jetzt natürlich ein kleines Problem in dieser klassischen Champagnerwelt.
Das ist schlecht, ja.
Genau, für den Romain ist dann schnell klar gewesen, wenn man großen Wein machen will, große Champagner machen will, dann muss biodynamisch gearbeitet werden. Und er hat das einfach für sich ja auf die Champagne übertragen, weil zu der Zeit, das war 2010, 2013, so in diesem Zeitraum, da war noch nicht so viel an Biodyn-Champagner überhaupt verfügbar. Es ist ja heute nicht viel an Biodyn-Champagner verfügbar.
Das haben wir ja eher diskutiert, quasi dieses ganze biologisch, biodynamisch immer in der Champagne. Das ist ja auch wieder so eine Region, wo sie alle auf dem anderen ausreden, dass das eigentlich nicht geht, weil wow, da spritzen wir da ja alles zusammen und bla bla. Und dadurch ist das halt sehr träge, das ganze Movement. Da.
Exakt. Und das war halt auch so ein bisschen das Problem für einen Roman. Also er hat gesehen, das ist eigentlich die Art von Weine, die ihn viel mehr interessieren als alle anderen. Aber shit, das macht er ja gar keiner. Mhm. 2013 ist für einen Roman dann so nach gut 2 Jahren bei Henri Giraud heimgegangen. Nicht weit natürlich, ne? Also er hat schon daheim gewohnt, gar kein Problem. Er hat sich dann eigentlich in der Theorie nur ein paar Jahre gemeinsam mit den Eltern vorbereiten sollen, arbeiten sollen gemeinsam und dann irgendwann einmal hätte er übernehmen können. Ne? Und der Papa war damals verantwortlich für die Weinberge und den Keller, die Mama für alles Organisatorische, für den Verkauf, Hospitality, wie der Thomas das genannt hat. Klassische Aufteilung also. Und der Roman hat dann eben den Einstieg mit dem Papa gemacht als junger Hupfer und hat sich gedacht, cool, jetzt arbeitet er mit dem Papa und dann überzeuge ich ihn einfach langsam davon, dass biologische und biodynamische Bewirtschaftung super ist. Wir stellen alles um und dann, wenn ich einmal da dran bin, dann habe ich alles umgestellt und dann ist das alles schon vorbereitet, perfekt.
Ja, kein Problem sein. Ne?
Tja, hoppla. Es hat leider gar nicht funktioniert. Nach endlosen Diskussionen mit dem Vater über mehrere Jahre lang hat der Roman dann eingesehen, das wird fix nichts. Ah. Also das geht einfach gar nicht. Die kommen überhaupt nicht überein. Der Papa sagt, nein, Punkt. Nicht nein und. War ganz fix davon überzeugt, dass es außer konventioneller Bewirtschaftung nichts gibt und dass der Rest echt das Bestehen der Domain gefährdet eigentlich. Also hat der Roman dann irgendwann nach ein paar Jahren wirklich resigniert und hat beschlossen, dass er jetzt zwar zu Hause bleibt, weil es steht ganz, ganz oft, dass er die Domain zu Hause verlassen hat, das stimmt aber nicht. Mhm. Aber er hat beschlossen, irgendwie muss er halt schon so ein bisschen seinen Traum und seine Idee von Champagner umsetzen können und er wird wahnsinnig, wenn er da jetzt einfach nur das macht, was quasi zu Hause vorgegeben ist und fertig aus. Genau. Ja. Und er hätte ganz gern zumindest nebenbei seinen eigenen Champagner so gemacht, wie er sich das vorstellt. Und er hat sich dann nach einer kleinen Parzelle umgesehen. Das ist in der Champagne immer schwierig, aber wenn du halt das Kind von einem Winzer bist und da schon gut eingesessen bist, dann kriegst du irgendwie irgendwas. Ja, genau. Ja. Und zum Glück hat er dann eine kleine Parzelle gefunden. Einen Weinkeller hat es ja gegeben. Ja. Also der Papa war jetzt nicht dagegen, dass der Roman da irgendwas drinnen macht, aber er hat gesagt, berühre halt meine Sachen damit ja nicht. Ja. Und bei uns wird das sicher nicht gemacht.
Aber sie haben sich zumindest nicht so zerstritten, dass sie gar nicht mehr miteinander reden können oder sonst was. Sie
also haben ein Level schwierig gefunden. Genau. Sie haben durchaus gemeinsam gearbeitet, aber der Roman war dann halt nicht der Nachfolger von Papa, sondern der Roman war dann ein Arbeiter in der Domain. Aber es dürfte sie so weit ausgegangen sein, dass halt nebeneinander arbeiten
irgendwie
konnten.
Irgendwie nebeneinander gegangen ist.
Genau, also es war nicht so, dass sie sich so sehr zerstritten haben. Wie schon gesagt, ich habe mit dem Roman nicht geredet, sondern mit dem Thomas, also Sichtweise vom kleinen Bruder.
Ja.
Aber der hat das so erklärt. Jetzt ist es so, kleine Parzelle hat er gefunden, das war winzig, das waren 20 A, aber zumindest irgendwas. Ne? Das war so um 2016 herum und da hat dann der Roman gesagt, ich will unbedingt genau das machen, was ich machen will. All diese Vorstellungen, die ich gehabt habe in meinem Leben davon, wie wir auch ein Weingarten ausschauen soll und so weiter, dieses Belebte, dieses Biodynamische, das wo Natur drinnen ist und nicht das Totgespritzte, das würde er jetzt alles machen. Mhm. Und das war halt Ende 2016, wo er die gefunden hat. Das heißt, 2017 war dann sein Bewirtschaftungsjahr und dann hätte er endlich 2017 jetzt nach ein paar Jahren wirklich streiten mit dem Papa seine erste eigene, ganz genau, seine erste eigene Sache machen können. Und aufgrund von mehreren Wetterereignissen, die man in der Champagne, wenn man 2017 anschaut, gut kennt, war dann nichts mehr da davon.
Ah,
alles weg. Und das Problem ist halt 20 auch, alles auf einem Fleck. Wenn da einmal alles stirbt, weil es drauf hagelt und dann hast du Perro und alles Mögliche drinnen, du hast keine Chance.
Das ist jetzt schnell
bringt halt nichts.
Vorbei.
Ja, ganz genau. Da kriegst du halt dann nicht einmal mehr einen Glasballon zusammen, ne? Am Schluss.
Nein, weil wenn du da bei 20 auch schon was zusammenhauen anfängt, kannst du halt nicht sagen, ja gut, dann mache ich halt her nur ein Fassl.
Ja, da war dann wirklich kein Fassl mehr da. Und wenn du sowas erlebst und es um dein eigenes Projekt mit deinen eigenen Vorstellungen geht und dann sowieso alle versucht haben, dir das konstant auszureden und konstant sagen, das ist ein Blödsinn, was du machst, das funktioniert sowieso nicht, dann muss das echt ein sauschwerer Schlag gewesen sein.
Ja, ja, du könntest auch sagen, ja gut, dann.
Ja, also, dann halt nicht. Vielleicht haben sie es alle recht gehabt, ja ganz genau. Oder lasst es mir einfach alle in Frieden, genau. Der Roman hat aber einfach eingesehen, dass er, wenn er es wirklich durchziehen will, auch einfach Leute finden muss, die so denken wie er, die ihm das sagen können, weil es war rundherum halt keiner. Und der Roman ist eben auf die Suche gegangen nach Menschen, mit denen er sich ein bisschen besser austauschen kann. Leute, die ja so in die Richtung arbeiten, wie sie es er eigentlich vorstellt, weil er halt gemerkt hat, mir fehlt da schon ein bisschen Arbeitserfahrung einfach noch, bis zu einem gewissen Grad. Plus, ich glaube, wenn da konstant alle dagegen reden, du brauchst dann trotzdem...
Du brauchst irgendwen, der den mal pusht.
Ganz genau. also du siehst eh, es gibt großartige Weine, die genauso gemacht werden, so stößt du das vor. Aber ich glaube, du brauchst ja trotzdem Leute, mit denen du dich austauschen kannst. Du kannst nicht einfach immer nur gute Weine trinken und dann denken, ah, geil.
Ja, ja, genau. Vor allem, die sagen da jetzt auch nur so viel.
Exakt.
Die sagen da, ja, schau, es geht eh geil, aber die sagen da jetzt auch nicht unbedingt wie.
Yes. Und so hat er zum Glück dann 2018, also nach diesem sehr, sehr zarten Jahr, eine Gelegenheit gefunden, nach Griechenland zu gehen. Und eine Lese im Sommer mitzumachen. Ich habe gesagt, Griechenland,
ja, ja,
wie
aber ich habe mir jetzt gedacht, das kommt irgendwie so, ja, Le Clapas, irgend sowas,
ja,
in die Richtung.
Nein.
Was mir halt gerade so eingefallen ist an Biodyn und in der Champagne.
Es war nicht die Champagne, also es war jemand aus der Champagne, aber jemand, der auf Griechenland, auf Samos, dann ein eigenes Projekt gestartet hat, und zwar Sulle Vegetal, falls du das was sagst. Also richtig Hardcore, Naturwein, Biodyn,
okay,
auf einer griechischen Insel. Und
das klingt immer wild.
Ja, ja. Es dürfte auch wild gewesen sein. Und das waren dann 3 Wochen im Sommer, die er genutzt hat, weil das ja halt trotzdem, da wird halt gelesen im Sommer.
Ja, ja.
Und die Lese in der Champagne ist ja dann zum Glück trotzdem ein bisschen später. Ja. Und Sulle Vegetal, das ist unter anderem ein Schulfreund.
Ja, okay.
Also so
da
ist er dazu
gekommen. Die Connection
Schulfreund,
gehen.
Ganz genau.
Gut, dann ist es nochmal einfacher, dass du das einfach einmal für 3 Wochen machst, als wenn du jetzt irgendeinem anderen Winzer, den du vielleicht noch gar nicht kennst oder wo du keine Connection hin hast, dann anschreibst und sagst, ja, ich würde irgendwie gerne, aber ich weiß nicht so recht.
Genau,
ja,
genau. Also es war damals dann der Liga, der gemeinsam mit 2 anderen Freunden dort eben Sulle Vegetal gemacht hat. Der Patrick Bougeau und die Justine waren auch noch dabei. Und das Ganze mit den Freunden gemeinsam war dann der Push, den er braucht hat. Und so ein bisschen dieses Austauschen, das gemeinsame Arbeiten, sehr viel draufschauen, was die jetzt genau machen und wie die auch mit Sachen umgehen dort.
Ja, und die Bestätigung, ne? Dass du einfach sagst, ja,
genau.
Deine Ideen, die alle wahrscheinlich auf einmal gesagt haben, naja, ist ja logisch, dass du das so machen willst. Das Kerl hat ja eh viel mehr gemacht im Vergleich zu allen anderen, die sagen, was willst du mit dem Dreck, das kann nicht gehen.
Ja, ja, also das war schon einfach Augenöffnen für ihn. Es war nochmal eine Bestätigung für ihn und er hat sich einiges an Gedanken mitnehmen können und war dann halt sau motiviert und ist dann wirklich in die eigene Lese gestartet. Und das war jetzt auch eigene Lese. Und obwohl 2018 ein extrem heißes Jahr war, wissen wir alle, auch in der Champagne, hat er sich dann zum Glück auch davon ein bisschen mehr aus Griechenland mitnehmen können, weil es da schon klar war, das ist ein sauheißes Jahr. Ne? Und wie geht es dann in der Lese um, wenn es trotzdem noch immer warm ist und so weiter und so fort. Also es war, sagen wir mal, es war das richtige Jahr, um in Griechenland vorher die Lese zu machen.
Okay.
Das ist da gar nicht mehr so anders vorgekommen.
Ja,
dass du dann doch daheim war, geil.
Same,
gar nicht so heiß.
Sehr frisch.
Er hat dann noch immer nur diese 20 A Rebfläche gehabt und hat aber beschlossen, dass er jetzt eigentlich all in gehen muss mit dem Rebmaterial und alles komplett natural, 0-0, genauso machen, wie er sich das vorgestellt hat. Und er hat sich damals überlegt gehabt, sagt der Thomas, dass wenn er es jetzt mit diesen 3-4 Fasseln, die er da jetzt macht, nicht ordentlich macht, nicht all in geht, nicht alles komplett so macht, wie er es eigentlich machen möchte, dann wird er es später mit den 200 Fasseln auch nicht machen.
Mhm. Fair.
Also das war seine Überlegung, dieses, wenn er es jetzt nicht gleich ordentlich
gleich
macht, ganz genau.
Das stimmt schon, ja.
Und im Weingarten und so weiter ist er sowieso auch Vollgas reingegangen. Da diskutieren wir nachher noch drüber, was er von Anfang an gemacht hat. Mhm. Aber auch in diesem Winemaking-Thema, auch dieses Thema 0-0 und so weiter, also da dürfte er sich wirklich gedacht haben, jetzt oder nie.
Ja, ich meine, was hast du zu verlieren, Black gesagt. Ich meine,
genau.
Natürlich, das ist das einzige Traubenmaterial, was du hast, aber du bist trotzdem in der privilegierten Lage, dass du halt da ein Weingut von den Eltern daneben hast.
Ja,
also,
ja. Das ist
halt
durchschudert zumindest.
Du, genau, ich wollte gerade sagen, du wirst schon wach aufgefangen am Schluss, wenn du fallst.
Ja.
Und dann musst du eigentlich eh sagen, ja passt, dann probiere ich jetzt das Extremste, mehr oder weniger.
Genau.
Ja, das ist nicht blöd.
Und zum Glück ist dann damals alles gut gegangen. Es war halt heiß, wie schon gesagt. Das heißt, Traummaterial war halt einfach, wie es in einem Hitzejahr ist, aber die Lese war gut und es hat halt wirklich auch alles nach seinen Vorstellungen funktioniert, so wie sie das überlegt gehabt hat. Und so hat er im nächsten Jahr dann auch nur ungefähr einen weiteren Hektar für sein eigenes Projekt dazu gekriegt und hat halt dann quasi seinen Weekend-Job, wie es der Thomas formuliert hat, nebenbei weitergeführt und hat halt parallel weiterhin am Familienweingut einfach als Arbeitskraft gearbeitet, ohne jetzt da irgendwie was zu entscheiden oder, wie schon gesagt, als zukünftiger Übernehmer dabei zu sein, sondern einfach, weil das halt die Arbeit war dann. Und weil es die Eltern nicht braucht haben, das war eigentlich optimal, also wieso sollte da jetzt weggehen? Ja.
Schwierige Situation, aber trotzdem irgendwann eine, mit der man halbwegs umgekommen hat.
Ja, ganz genau. Und er hat sich halt irgendwie seinen Weekend-Job finanzieren müssen. Das
ja, klar.
Eben.
Und dann
wichtig.
Ist es wahrscheinlich trotzdem noch einfacher, wenn du es halt einfach daheim machen kannst und dort die Kohle kriegst, als wie wenn du sagst, ja passt, ich muss mir jetzt einen Job suchen und dann dort irgendwie auch noch schauen, dass ich das halt dann möglichst gut mache und so. Und daheim wirst du schon, das wird sich schon ausgehen irgendwie.
Ja.
Kennst die Strukturen.
Genau. Du bist ja dort, wo deine Weine sind. Die Bord ist halt macht
das,
aber
ja. Also du kannst
halt
sicher auch leichter sagen, hörst, ich muss jetzt da schnell mal kurz bei meinem Fassl auch noch mal kosten, ob das eh passt oder
ja,
was auch immer.
Genau. Von 18 bis 21 hat er dann so gearbeitet und eben die ersten Flaschen unter seinem Namen, Romain Hénin, rausgebracht. Und dann war er insgesamt 2021 ungefähr bei 1,2 Hektar. Also hat nur ein bisschen was dazu gekriegt dann am Schluss. Und hat halt extrem viel herumexperimentiert. Es waren immer so maximal 5000 Flaschen in die Jahre, wo es wirklich was ausgegangen ist, der produziert hat. Klar, aus einem guten Hektar kriegst du nicht recht viel mehr außer. Aber es war was, sein Name ist rausgekommen, die Leute haben das wirklich geliebt, gleich von Anfang an. Mhm. Und gerade in der Naturwein-Bubble ist es halt sehr, sehr gut gegangen. Mhm. Weil es ist halt, du kriegst halt sehr wenig Zero-Zero Natural sagen, Champagne.
Gibt es halt quasi nicht. Exakt. Ne? Halt sehr, sehr wenig. Und wenn es es gibt, ist es meistens dann auch noch so teuer.
Yep.
Weil die paar Hanseln, die was das halt machen, die machen das halt dann auch schon länger und haben schon ein Standing. Und wenn du da natürlich jetzt reinfährst, das ist ja wahrscheinlich schon eine geile Nische zum Starten eigentlich. Also du musst das halt machen wollen und du musst irgendwie diesen Kampf führen. Aber jetzt rein aus der wirtschaftlichen Perspektive quasi, ist eigentlich immer geil.
Also er hat einfach seine Abnehmer relativ gut gefunden gehabt dann, das hat schon passt. Gerade, wie schon gesagt, die Naturwein-Szene feiert solche Leute halt, die sich da ihr eigenes Ding dann irgendwie versuchen aufzubauen. Also
durchziehen,
nebenbei, ganz genau. Und dann hat der Vater 2021 die Familie versammelt und hat dem Roman gesagt, dieser Jahrgang ist jetzt mein letzter, ich will, dass du ab dann übernimmst. Aus dem Nichts.
Nice. Danke für relativ wenig. Ja.
Die Domain gehört dir, hat er gesagt, du kannst alles machen, was du willst. Also quasi ein stilles Zugeständnis. Und die Eltern war es offensichtlich lieber, dass das weitergeführt wird, als dass sie das einfach dann im Familienstreit oder in einer Nicht-Übereinkunft komplett auflöst.
Lieber weitergeführt in dem, was er macht.
Ja.
Und die Prinzipien von sich selbst ein bisschen über Bord werfen, als wie gar nicht weitergeführt.
Ja,
wahrscheinlich also, hat es halt geholfen, dass sie einfach gesehen haben, dass das doch geht. Ne?
Es hat mit Sicherheit geholfen, dass sie gesehen haben, dass das funktioniert. Ja. Weil ich glaube, die Idee war damals halt wirklich, das kann nicht gehen. Ja. Das wird Essig, das kann nicht funktionieren, das ist nicht mehr so ein Champagner.
Und es wird keiner kaufen.
Genau, und nachdem das alles nicht der Fall war, war es dann wahrscheinlich auch leichter. Plus der Papa hat schon diese klare Abgrenzung gehabt. Ne? Also Pascal Hénin war einfach bis 2021 und danach waren es die Buben.
Ja.
Punkt. Da hat er dann nichts mehr damit zu tun.
Fair.
Und ich glaube, das war halt auch hilfreich für alle Beteiligten, dass es eine klare Grenze gab. Aber ja, der Thomas hat gesagt, der hat halt das einfach dann unterbreitet uns. Also einfach gesagt, ab jetzt gehört es dann quasi im Roman. Fertig.
Und wie ohne, ist der Thomas da reingekommen?
Das erzählt er jetzt.
Ah ja.
Es kommt jetzt gleich die Geschichte vom Thomas.
Der ist ein bisschen Bystander.
Ja, ganz genau. Ganzen. Der war tatsächlich relativ lang Bystander. Ja. Aber jetzt erzählt er gleich einmal, was dann damit los war. Einen letzten Jahrgang unter Pascal Hénin hat es dann also noch gegeben und dann hat der Roman richtig losgelegt. Und weil das Ganze doch relativ überraschend gekommen ist, hat er sich an die Person gewendet, die ihn auch noch in seinem Weekend-Job und so weiter immer unterstützt hat, und zwar im Thomas, sein kleiner Bruder. Der ist ausgebildeter Biochemiker, hat im Hauptjob immer in einem Labor gearbeitet.
Das ist ja schon mal nicht schlecht.
Schadet nicht, ganz genau, aber der ist halt am Wochenende und er hat gesagt, in the evenings, immer gemeinsam mit seinem Bruder dann in den Weinreben gestanden, und als der Papa dann diese Übergabe ankündigt hat, war es klar, dass er den Roman wirklich unterstützen will, wenn er fragt, und so hat der Thomas halt gesagt, ja, natürlich komme ich.
Ja.
Und nicht nur das, der Thomas hat auch von Anfang an gesagt, hey, das ist jetzt die Domain vom Roman. Wir arbeiten zwar da gemeinsam, aber er hat die Ausbildung und ich will da jetzt nicht irgendwie reingrätschen und verlangen, dass die Hälften von dieser Domain oder so mir kehren muss.
Ja, das ist natürlich auch schwierig, der Prozess.
Genau, stattdessen hat er einfach als Arbeiter, er gesagt, als Worker, da unterstützt, wo er braucht worden ist, und braucht worden ist er definitiv. Der Roman hat nämlich auf einen Schlag quasi von 1,2 Hektar über 7 Hektar gehabt dadurch. Das ist halt eine riesengroße Fläche, die du auf einmal bewirtschaften musst, gerade wenn du am Anfang 1,2 Hektar gehabt hast.
Das ist fast sechsfache, ne? Also das ist schon.
Und ab jetzt biodynamisch.
Ja,
das ist halt was ganz anderes.
Die Flächen mal alle umstellen.
Ganz genau, dieser Umstellungsprozess und die biodynamische Arbeit, das machst du halt dann alleine nicht mehr. Ne?
Nein, das geht sich ja hinten vorne
exakt
nicht aus.
Und neben dem Roman war damals beim Papa eben nur ein weiterer Arbeiter am Weingut angestellt, das war der Vincent. Der ist geblieben.
Ah ja.
Der ist mit einer gemeinsam geblieben, der war, glaube ich, im Alter von Romain und Thomas ungefähr.
Okay, cool.
Zumindest hat sie sich so angespürt, so vom Hören her. Und hat natürlich die Jungs auch kräftig ausgeholfen in der Anfangszeit. Aber alleine hätte der Vincent mit dem Roman das nicht stemmen können. Mhm. Und so war der Thomas halt auch sehr, sehr wichtig. Aber der hat eben gesagt, er ist eingestiegen, niemals mit der Prämisse, dass er da jetzt als zweiter Bruder fix dabei sein muss und dass er jetzt Entscheidungen treffen muss. Er hat gewusst, das ist jetzt einmal ein Roman-Setting und der Roman muss auch reinwachsen in dieses, da managt er jetzt ein ganzes Weingut, da hat er jetzt nicht ein lustiges kleines Projekt und arbeitet halt wo.
Das ist nicht nur der Glasballon, sondern
sondern jetzt... Du musst
jetzt wirklich auch was verkaufen dann am Schluss.
Exakt. Und wir diskutieren nachher noch gleich, wie viel das ist und wie sie das angespielt hat. Aber ja, der Thomas, das war schon sehr, sehr gut, dass die die Brüder gehabt haben da gegenseitig.
Ja, und das ist schon ein starker Move vom Thomas, dass er sagt, okay, gut, nicht mein Ding quasi. Ich hüfte da, ich arbeite da mit und habe keinen Anspruch, weil ich glaube, das ist so schwierig, dass da die nicht irgendwie dann... Ja, weil das ist trotzdem so, der größere, der ältere Bruder, sehr klassisch, ne, der kriegt alles, du kriegst nichts. Und dann kannst du auch noch mithackeln. Also das musst du schon gut drüber stehen können, dass das so ausgeht.
Aber der Thomas kann
und
das.
Und gute Kommunikation zwischen den zwei Brüdern.
Ja, das dürfte es offensichtlich wirklich von Anfang an geben können. Und ich habe den Thomas auch gefragt, hast du jemals vorstellen können, Winzer zu werden? Wolltest du das jemals machen? Hast du jemals gedacht, ah, jetzt kann ich nicht, weil der große Bruder macht das, ganz genau. Und war das irgendwie für die gefühlt irgendwann einmal unfair? Und der Thomas hat gesagt, nein, also das war nicht wegen einem Roman, dass er das jetzt nicht gemacht hat, sondern er hat gesagt, er hat einfach immer schon gewusst, dass er mit seinem Vater nicht arbeiten kann. Ja, okay. Also er ist wirklich sehr bewusst ausgewichen.
Er hätte sich das gar nicht outdoen wollen quasi und war mehr oder weniger froh, dass der Roman das ausgestritten hat und er nicht.
Ja, exakt das. Der Thomas hat von Anfang an gesagt, ich will das einmal sicher nicht, ich gehe jetzt einmal.
Das kann ich irgendwo verstehen, ja.
Und diese Konsequenz hat er dann eben wirklich durchgezogen gehabt, aber er hat gesagt, Wein hat mich schon immer interessiert, also das ist überhaupt gar keine Frage gewesen. Aber nicht so, dass er jetzt dafür die Familie irgendwie zulegen wollte oder sowas in der Richtung. Und er hat gewusst, wenn er da mit seinem Papa arbeitet, das wird nicht, das geht sich nicht aus. Also hat er intelligenterweise gesagt, nein, dann halt einfach was anderes, was mich interessiert. Und Biochemie war einfach immer seins und das hat ihm voll taugt, das Laborarbeiten und so weiter. Familie ist eben wichtiger als das Weingut, sagt der Thomas. Und deswegen sind er und der Romain auch sehr vorsichtig gewesen in dieser Zusammenarbeit von Anfang an, haben sehr viel geredet. Und der Thomas hat einfach einmal wirklich als Arbeiter geholfen, wo es geht, während der Romain die großen Entscheidungen getroffen hat. Und ich spoilere dir jetzt schon einmal, weil das ist ein sehr schönes Ende zu dieser kleinen Geschichte. Seit Dezember 2025 sind Romain und Thomas gleichwertige Partner im Weingut und jetzt auch auf Papier, davor schon ein bisschen länger. Und den Weingutsnamen haben sie damit auch final geändert. Das ist jetzt La Bulle Libre, also die freie Flasche. Mhm. Das heißt, die machen das jetzt fix gemeinsam wirklich als Equal gemeinsam, Partners, cool. Ganz genau. Aber der Thomas hat sich wirklich quasi einmal die Lehre beim Romain gegeben.
Geil. Mega.
Ohne irgendwas zu sagen.
Ja.
Das finde ich schon echt super.
Das ist schon richtig
super.
Stark, ja.
Genau. Voll. Aber deswegen sagen wir auch nicht mehr die Domaine Romain Hennin, sondern das ist jetzt wirklich La Bulle Libre mit allen, die da mitarbeiten. Und dazu ist jeder Thomas nicht nur selber, sondern auch alle, die auf dem Weingut arbeiten, außerhalb und rund um und um. Und mit dem Thema Bulle Libre kommen wir mal gleich zur Arbeitsweise der Hennin-Brüder. Dass sie das ganze Weingut sofort auf Biodynamie umstellen wollten, war von Anfang an klar. Ne? Also du hast eh schon gehört, wie wichtig das dem Romain von Anfang an war. Außerdem hat der Romain seit 2016 mit seinem allerersten Plot gleich einmal Experimente im Bereich Agroforestry gemacht und immer, wenn er was dazugekriegt hat, sofort nach Möglichkeit, wenn irgendwie Götter war, Bäume drauf pflanzt.
Cool.
Im Winter 2021 auf 2022 war das dann wirklich einer der Hauptjobs, mindestens 100 Bäume pro Hektar pflanzen. Und das geht nicht immer ganz so easy, wie sie in ein paar von den Plots in AI gemerkt haben. Dort ist die Bodenauflage nämlich teils nur so 15 cm hoch. Das ist halt gar nichts, ne?
Viel Spaß, ja.
Genau, und danach kommt halt fester Kalkstein. Da kannst du halt auch nicht reingraben. Und sagen wir mal so, mit einer Schaufel sind die Buben dann in dieser einen Parzelle, wo es besonders arg war, einfach nicht weit gekommen.
Da kommst du
genau rein, diese 15 cm kommst du runter und dann warst du es. Das war dann eher ein Spitzhackenthema und das bringt eigentlich gar nichts, weil der Baum stirbt da halt und dort.
Ja, ja.
Also bei diesem Platz haben sie halt außen umgearbeitet, um die Zonen, wo halt überhaupt gar keine Auflage war.
Ja, an manchen Stellen, wo keine Bäume wachsen, wachsen auch keine Bäume, weil halt das schon Sinn macht, dass da keine Bäume wachsen.
Ganz genau.
Ja. Aber man kann, also es ist ja ein sehr positiver Ansatz grundsätzlich, dass man sagt, erst, wir brauchen da mehr Diversität, wir brauchen da ein paar Bäume drin. Unterstützen wir natürlich gern, aber man muss halt die Flächen aussehen. Genauso wie man sich für einen Wein überlegt, wo der wirklich hinpasst und wo es das also, Terroir Sinn macht, sollte das halt beim Baum aussehen.
Der Thomas hat gesagt, er findet es ja absolut großartig, dass diese Reben da überhaupt wachsen können, weil die haben nichts eigentlich und dann haben sie Quack. Und ja, sie haben sie dann halt, wie gesagt, insgesamt sind es ungefähr 100 Bäume pro Hektar. Geil. Stell dir mal die Hocken vor.
Ja, stell dir vor allem mal die Kohle vor, das ist auch nicht so günstig.
Ja, ne? Also sie haben sehr, sehr kleine Bäume gepflanzt
immer. Ja, weil sonst kannst du das gar nicht leisten.
Kannst du das nicht leisten, ganz genau. Aber sie haben sehr kleine Bäume wirklich gepflanzt. Also cool. Sie haben das ernst genommen und haben gesagt, das machen wir gleich, weil wenn wir da jetzt das über Jahre hinwegziehen, dann machen wir es vielleicht entweder gar nicht mehr oder sagen, bah, nein, jetzt ist es zu stressig, blablabla. Wir machen das jetzt sofort cool. Und dann ist es erledigt.
Selbes Thema wie mit dem Folie einfahren, wenn ich jetzt nur die 20 auch habe, weil wann nicht jetzt?
Exakt. Zu Beginn hat der Thomas gesagt, ist es natürlich auch so, dass du halt viel Sorge hast, darum halten die das aus. Gerade wenn du es sehr klein auspflanzt, ist immer ein bisschen Sache, aber das sind halt die günstigeren Bäume. Wenn du 10 Jahre alte Bäume pflanzen willst, dann ist das Geld halt aus bei circa 10.
Ja, das geht sehr schnell.
Du brauchst erheblich viel mehr als das. Aber jetzt, so nach ein paar Jahren, wachsen es, gedeihen es, jetzt sind ein paar schon über 2 Meter hoch, jetzt geben sie da schon ein bisschen Schatten und so weiter und so fort und dann schon und das ist natürlich super schön zu sehen. Also jetzt wird es einfach, er sagt, es ist fast wie so ein Kunstwerk jetzt, da in dem Weingarten zu stehen und diese Bäume dazwischen drin zu sehen, das ist ein Wahnsinn.
Ja, und langfristig ist es halt mega.
Langfristig Beste. Ist es absolut die richtige Entscheidung.
Das ist eine Investition in die Zukunft.
Ja. Exakt, das ist es. Und der Thomas sagt halt, es ist viel schöner, wo zu arbeiten, wo du nicht nur Monokultur weit und breit siehst und jetzt sind auch die ersten Früchte schon auf die größeren Obstbäume, die sie ausgepflanzt haben, die so ein bisschen entlang der Rebflächen gepflanzt sind. Sie haben keine Obstbäume in die Reben reinpflanzt, weil der Thomas gesagt, we don't want the insects. We have enough, we don't want more. Also du hast halt einfach neben den Insekten nur dazu das Thema, du hast andere Pflanzenkrankheiten, andere Fruchtkrankheiten, die du halt auch übertragen kannst so ein bisschen. Ich kenne mich nicht im Detail aus, aber er hat halt erzählt, sie haben sich dann sehr sinnvoll dafür entschieden, dass die Obstbäume halt so eher am Rande sind und das säumen und nicht mittendrin und haben andere Sachen stehen. Aber er sagt, das ist halt saugeil, wenn du jetzt in der Pause irgendwo einen Snack pflücken kannst.
Naja,
was wüssten wir? Also geil, ja. Aktuell gibt es so nicht so viel, aber ein bisschen was geht schon. Das ist schon herrlich.
Und langfristig wiederum hast du dann halt überall ein paar leibende Früchte, die du dann gemütlich essen kannst.
Geil. Ja, das taugt einem schon sehr. Die Änderungen in den Weingärten der Domaine Pascalina waren halt große, selbstredend. Außerdem haben sie in dem Jahr schon angefangen, dann die Triebspitzen nicht mehr abzuschneiden, sondern zu wickeln. Also haben dann nur mehr größere Umstellungen gemacht, die sie vorher auch noch nicht gehabt haben. Also das heißt, du hast einfach verhältnismäßig viel mehr Arbeit als vorher. Deswegen war es so wichtig, dass der Thomas dabei war. Ansonsten sind sie recht streng mit den biodynamischen Richtlinien, die sie da umsetzen. Und sie machen jetzt auch nochmal seit 2 Jahren verstärkter noch Auszüge mit Tees und eigene Sachen. Also das machen sie wirklich wie Server, sie dynamisieren auch Server und so weiter und so fort. Da sind sie auch ein bisschen reingewachsen in das Ganze. Ne? Weil davor hast du es auch für weniger Fläche machen müssen. Da hast du teilweise einfach Sachen zugekauft, weil es keinen Sinn gemacht hat für so wenig.
Du hast oft viel hocken für das, dass das gar nichts bringt, wenn du es irgendwie jetzt selber angreifst. Weil diese ganzen Prozesse sind ja schon oft in sehr langen Zyklen ausgelegt und so.
Und für mehr Fläche als 1,5 Hektar. Exakt. Und mittlerweile zahlt sich das aus. Mittlerweile haben sie also um die 8 Hektar, also es ist nur ein bisschen was dazugekommen. Und das macht dann halt einfach insgesamt mehr Sinn und das taugt einer extrem. Und der Thomas sagt da, also das ist ganz witzig, weil der als Biochemiker halt so hart drinnen ist und halt die chemischen Prozesse dahinter teilweise kennt und dann halt eben nur ein bisschen tiefer davon erzählen kann. Und er sagt halt auch, er weiß ganz genau, was zu viel Kupfer und zu viel Schwefel mit dem Boden tut und mit dem Leben tut.
Ja,
und
sicher.
Das ist halt auch nicht gut. Und alles, was er da irgendwie vermeiden kann, auszubringen und was er stattdessen ersetzen kann oder halt besser verwalten kann mit biodynamischen Mitteln, alles das ist einfach gut. Also es ist auch einfach für die Umwelt super und das ist einer ganz, ganz wichtig. Also da hauen sie sich komplett rein. Absolute Nerds in dem Bereich und immer nur das und nichts anderes. Bei der Lese muss dann alles sehr, sehr schnell gehen, hat der Thomas erzählt. Romain und Thomas haben nach wie vor eben Rebflächen im Vallée de la Marne und in Ailly. Das sind ungefähr 30 Autominuten zwischen dem weitest entfernten Plot im Vallée de la Marne.
Okay.
Und Erna, es geht sich aus, aber du musst halt trotzdem die ganze Zeit dabei schauen und schauen. Und im Normalfall ist halt die ganze Lese vorbei in 4 bis 5 Tagen.
Ja.
Das ist halt schon relativ schnell.
Für 8 Hektar, 4 bis 5 Tage ist halt schon richtig zackig.
So ist es. Die große alte Korbpresse, die tatsächlich nur vom Großvater stammt, die zum Glück geblieben ist über den Papa hinweg. Also da hat keiner das jemals mit irgendwas Pneumatischem ausgetauscht, sondern die ist einfach immer geblieben. Die ist nach wie vor da und die haben sie übernommen und die wird dann quasi diese 4 bis 5 Tage rund um die Uhr betrieben.
Ja,
vielleicht steht es einmal eine Stunde, aber das war's. Also da arbeiten immer 2 Teams, die arbeiten immer hintereinander in Schichten, sodass dir das immer irgendwie ausgeht, dass immer gepresst werden kann. Dafür hast du halt dann das Ganze vorbei in 4 bis 5 Tagen, aber das sind schon die anstrengendsten den ganzen Jahr, sagt der Thomas.
Naja, sicher.
Und ja, der Thomas und der Romain sind sehr, sehr dankbar, dass die Presse nie ausgeschmissen worden ist. Und er sagt auch, du stehst da halt dann wirklich die ganze Zeit mit den Händen dran. Du kannst alles wirklich manuell regulieren, da macht keine Maschine irgendwas. Das heißt, wenn du irgendwas siehst oder wenn du irgendwas spürst auch bei dem Trauben, dann kannst du sofort selber regulieren. Und bei einer pneumatischen lässt das im Normalfall rein, du siehst das nicht so.
Ja,
du siehst zwar einen Most, ja, aber du siehst die Trauben selber nicht. Und die Traubenzähne ist ganz, ganz essentiell. Und apropos Trauben sehen, sie sind kurz vor der Lese quasi die ganze Zeit unterwegs von einem Weingarten zum anderen, fahren von Parzelle zu Parzelle und schauen sie die Beeren an. Klar, das Thema Zuckergradation misst halt mit, weil es ist halt trotzdem ein relevanter Punkt. Aber sie haben sich über die Jahre hinweg angewohnt, dass sie wirklich die Trauben angreifen und schauen, wie die Beerenhaut tut, weil die Beerenhaut einfach in ihrer Zusammensetzung ganz, ganz essentiell ist. Und das merkt man bei diesem Wein hier auch ganz gut, aber auch bei den anderen, die sie machen, sie schauen schon, dass das ordentlich reif ist.
Ja, ja, voll.
Also das ist schon ganz, ganz wichtig für sie. Sie wollen nicht auf keinen Fall grün ernten. Und wenn sie in einem Plot sehen, dass ein paar von den Trauben jetzt bereit sind zum Ernten und sonst drüber waren, wenn die restlichen fertig sind, dann ernten sie einfach zweimal. Also sind da sehr, sehr konsequent, ernten vielleicht einfach einmal einen ersten Durchgang und dann einen zweiten nochmal und schauen halt wirklich, reif muss es sein. Drüber soll es nach Möglichkeit nicht sein, aber es muss diese Reife haben.
Ja.
Und davor wollen sie eigentlich nicht ernten. Also wenn dieses ganze Traubenhautthema zu fest ist noch, wenn sie die Trauben nur weigern, sagt der Thomas, dann wird einfach nur nicht gelesen werden. Mhm. Fertig.
Nein, weil das ist, wie du sagst, das merkst du an dem Wein schon, das ist reif. Das ist richtig reif. Ja.
So ist es. 22, das ist das, was wir jetzt im Glas haben, war allerdings ein schwieriges Jahr, sagt er.
Mhm.
Also das war schon zart, es ist sehr, sehr schnell gegangen, sie haben sehr, sehr schnell arbeiten müssen. Und das war das erste Jahr, wo sie so viel Fläche gehabt haben. Es war richtig zart, richtig viel Hocken und du hast super, super, super genau drauf schauen müssen, was ist jetzt da und was ist nicht da. Das hat einer auch sehr viel gelernt natürlich, also sehr viel beigebracht. Aber für den ersten gemeinsamen großen Jahrgang natürlich trotzdem super. Und so haben sie eben dann auch 22 Teile aus Parzellen rausgelesen, teilweise schnell gehandelt und geschaut, dass sie das irgendwie rüberbringen über die Bühne in ihrem ersten Jahr. Ich gehe davon aus, dass der Papa da ein bisschen auf die Finger geschaut hat.
Ja, also
es wird nicht leicht gewesen sein. Aber sie haben es schon umgebracht und sie haben gesagt, sie haben sich in die Folgejahre auch nur mal ein bisschen besser einspüren können und sehr viel daraus gelernt. Nachdem das Ganze dann natürlich an frischem Traubenmaterial sofort in die Presse kommt, also das wird nicht irgendwo stehen gelassen, ist ja ganz klar, und gepresst wird, jeweils drucktechnisch genauso, dass passt und dass es auf das Traubenmaterial anpasst wird, wird das Ganze dann in gebrauchten Eichenfässern vergoren. Jetzt sind wir übrigens bei den 200, von denen der Romain irgendwann einmal geträumt hat, ganz zu Beginn. Sobald alles durchgegangen ist, werden die Fässer dann abgefüllt und bleiben dann ein Jahr mit Top-Up stehen. Das heißt, es wird immer geschaut, dass es voll ist, ansonsten wird da gar nichts gemacht. Weil die Bude halt dann mittlerweile echt voll ist, weil sie halt diese 8 Hektar jetzt haben und davor das Weingut eher ausgelegt war auf diese 6, muss aus logistischen Gründen dann immer im August vor der Lese alles in die großen alten Stahltanks von Papa wandern, weil so viel Eiche hat es natürlich vorher nicht gegeben.
Ja, logisch.
Muss man da dazu sagen, das war halt schon klassischer Champagner. Aber ja, die alten Stahltanks haben sie sich natürlich behalten, weil das ist halt super fürs Küvettieren. Und dort dürfen sie dann die einzelnen Parzellen über ein paar Wochen hinweg kennenlernen. Im Normalfall, sagt der Thomas, sind so 3 bis 4 Wochen, wo das Ganze im Stahltank dann gemeinsam ist. Das heißt, in den Wochen davor wird dann immer überlegt, was kommt in welche Cuvée rein. Wir diskutieren dann gleich noch, welche Cuvées es gibt.
Yes.
Beziehungsweise welche es immer gibt und was uns dann Spaßideen noch so rundherum haben. Und nach diesem Kennenlernen starten sie dann die zweite Gärung mit dem schönsten und am wildesten gärenden Fass des Jahres, des Folgejahres. Das heißt, es wird nur mit eigener Gär, mit eigener Hefe quasi gearbeitet. Es wird keine Champagnerhefe hinzugefügt.
Ja.
Und das hat bis jetzt noch jedes Mal super funktioniert. Also auch die 23er sind richtig arg gegoren, hat der Thomas gesagt. Das heißt, es war super für den 22er.
Mhm.
Super guter Gärstart dadurch und das wildeste Fass quasi wird immer geopfert der Gärung des Vorjahres.
Klar, macht Sinn.
Und da sind halt die Jungs auch wirklich vehement gegen alles, was irgendwie an fremde Dinge zu ihrem Champagner kommen kann. Deswegen nur der eigene Saft, sonst nichts anderes.
Wenn du 0000 gehst, dann musst du es durchziehen.
Und damit wird natürlich auch abgefüllt 0000 und vergoren alles mit Hefen aus dem eigenen Jahr in Folge. Und anschließend wird dann kontinuierlich verkostet, degauchiert wird er wirklich dann erst, wenn die Flaschen soweit sind. Das heißt, das machen sie wirklich abhängig davon, wie jetzt die Verkostung läuft. Und wenn das mal ein halbes Jahr später ist, dann ist das halt so. Nach dem Degauchieren bleiben die Flaschen dann noch mehr Zeit am Weingut im Flaschenlager, weil die Jungs wollen auch Weine nicht verkaufen, bevor sie nicht trinkreif sind und manchmal braucht das schon echt nur monatelang. Und dazu mal gesagt, er will die Menschen nicht konstant sagen, aber bitte wart noch ein halbes Jahr, aber bitte wart noch ein Jahr.
Das macht ja keiner.
Also genau, so ist es, es macht wirklich keiner und dann sagen die Leute, wieso ist das jetzt noch nicht fertig?
Scheiße, ja, genau.
Champagner gibt es pro Jahr oder Cuvées gibt es pro Jahr immer mindestens zwei. Einmal den Gamay du Terroir, das ist der große quasi, den haben wir ja schon mal gemeinsam gehabt. Und davon gibt es nie mehr als 3000 Flaschen. Das ist ja wirklich einer größter Wein und da kommt immer das Beste vom Besten rein. Und außerdem gibt es seit 2022, also seit dem ersten großen gemeinsamen Jahr, wo der Romain dann eben übernommen hat und der Thomas mitgeholfen hat, die Reihe L'Odyssée Pétillante, das ist die prickelnde Reise unter Anführungszeichen. Und das erste Kapitel, also Chapter 1, haben wir jetzt 22 hier im Glas. Also das ist eher ein Bread-and-Butter-Wine quasi. Degagiert worden ist der im Winter, also ich glaube im Dezember 24. Im Verkauf ist es dann so Mitte 25 ungefähr gegangen. Und jetzt aktuell ganz, ganz frisch gibt es schon den nächsten Jahrgang. Den habe ich noch gar nicht gehabt. Also das ist jetzt einfach nicht ausgegangen zeitlich. Aber ich bin mir sicher, der ist auch nochmal einen Ticken spannender, weil wir sehr viel gelernt haben aus 22.
Sicher, ja.
L'Odyssée Pétillante, also die Odyssee, ist eine sehr wandelbare Cuvée. Das heißt, da kommt auch immer unterschiedlich, je nach Jahrgang, das rein, was es braucht. Es ist natürlich viel mehr an Menge als Gamay du Terroir. Es sind im Normalfall immer mehr Meunier drinnen als die anderen Rebsorten. Aber wie die genaue Zusammensetzung ist, das kommt immer ein bisschen drauf an.
Und da können Sie einfach ein bisschen spülen, weil man, wenn das Bread and Butter ist, musst du eh schauen.
Ja,
der
genau.
Muss halt, also, wenn der dann einen sinnvollen Preispunkt haben sie, dann muss ich mich da ein bisschen freier spülen können, weil sonst geht sie das halt nicht aus.
Ganz genau. 22 war eben drinnen 50% Meunier, 40% Pinot Noir. Das ist eben aus dem Weingarten Inai, wo nur diese 15 cm Auflage sind. Da kommt der Staub her, den du riechst und schmeckst. Und dann 10% Chardonnay, der kommt ebenfalls aus Inai. Ich glaube, Chardonnay haben sie auch nur in Inai und ganz einen kleinen Plot woanders, den er ganz am Anfang auch schon gehabt hat. Der Roman, also ein Einzelplot quasi. Aber ja, der Großteil, also ich würde mal sagen 50-50 Vallée de la Marne und AI, also ein guter Mix. Und deswegen auch ganz klassisch der Bread-and-Butter-Wine, der so ein bisschen darstellt, wo das Weingut herkommt und wo das Weingut vorhanden ist.
Ist im Großen also viel Meunier-Anteil?
Nein, das kommt aber mehr noch drauf an, wie es ja ist tatsächlich. Aber es ist im Normalfall dann weniger Meunier drinnen.
Ja, okay.
Genau. Jetzt kennst du natürlich die Labels von La Bulle Libre oder vom Roman vom Thomas, die wirken alle fast wie so eine Seite aus einem Märchenbuch eigentlich.
Ja, sind sehr schön.
Genau.
Es ist wirklich sehr unique und gibt mir immer so Rousseau-Zeichnungs-Dinger, so quasi, also diese ganzen Dschungel-Kunstwerke und so, wer das im Kopf hat. Das
komplett.
Ist so ein bisschen in diese Richtung, na, ein bisschen kindlicher fast, aber es ist halt geil.
Ich stelle jetzt auch gleich nochmal die Flasche auf den Tisch. Wie du schon gesagt hast, also das ist wirklich, es sind lauter so kleine Kunstwerke und immer komplett unterschiedlich. Was sie alle gemein haben, ist, dass die Etiketten immer die Personen abbilden, die den Jahrgang mitgemacht haben. In dem Fall bei dem ersten Kapitel bei Chapter 1 sind es drei Leute, der Vincent, der Thomas und der Roman. Plus, wenn du genau schaust, die beiden Hunde.
Natürlich.
Das sind immer,
das ist der zweite, ja.
Ganz genau, es sind immer, also den einen Hund, den du am Anfang bei diesen ganz alten Flaschen drauf siehst, ist natürlich der vom Romain.
Ja.
Und mittlerweile ist auch der vom Thomas drauf. Natürlich haben alle beide Hunde. Die lieben sie. Das finde ich auch sehr sympathisch.
Das macht sie richtig sympathisch. Auch generell Hunde auf Etiketten. Also,
was will man denn mehr?
Dabei.
Ganz genau. Und das Etikett selber vom 22er L'Odyssée Pétillante schaut ein bisschen aus, als wären sie in Griechenland, finde ich. Also ich habe Thomas dann gefragt, ist das leichter Bezug auf Griechenland? Und Thomas hat gesagt, nein, es war einfach nur so sauhaß in dem Jahr, dass im Künstler, den sie kennen, das ist ein persönlicher Freund von einer, gesagt haben, zeichnet irgendwas, was ausschaut, das war sautrocken und sauhaß. Und er hat sich gedacht, Griechenland.
Es gibt so irgendwie zwischen Ägypten und Griechenland Vibes.
Exakt,
ja. Also so weit, dieser Berg, der da drauf ist, wo so die Sonne überstrahlt.
Yes.
Es gibt mir auch so ein bisschen Pyramiden-Vibes. Also
100%.
Mein erster Ding war mehr Ägypten, aber es macht Sinn, ja.
Ja. Also es geht einfach darum, wie der Jahrgang so ein bisschen ausgeschaut hat und wie er sich angefühlt hat für sie. Und für sie war das halt auch wirklich der Beginn eines Weges. Da siehst du, sie sind da auf so einem Weg, der sich so nach hinten schlängelt, zu dritt. Und ich finde es erstens einmal eine sehr, sehr schöne Idee, dass da immer die Leute drauf sind, die tatsächlich dann in dem Wein gut gearbeitet haben in diesem Jahr.
Voll.
Das heißt, es werden auch immer mehr auf die Etiketten. Du wirst das dann sehen. Es kommen dann immer Leute dazu.
Es kommen noch mehr Leute dazu.
Ja, ja, genau. Weil mittlerweile sind schon mehr Leute, die arbeiten da. Also mittlerweile, das ist auch was ganz wichtig ist für sie. Können sie halt mehr Familien damit unterstützen mit dem Weingut. Und das ist auch was sehr, sehr Schönes. Also das feiern Thomas und Romain sehr. Also das ist wirklich, das ist eine Familie, dieses Weingut. Und das spürt man schon sehr, sehr intensiv, indem wieder Thomas darüber redet. Und ja, da haben wir eben diesen wolkenverhangenen Berg, wo sie ein bisschen auf den Berggipfel schauen. Und das Thema hier ist so ein bisschen dieses, der Weg ist das Ziel. Weil sie wissen noch nicht ganz genau, wo es hingeht, wie es siehst. Also der Berggipfel ist aktuell nur so ein bisschen verhangen, wir wissen noch nicht, was genau das Ziel ist.
Man sieht auch nicht genau, wie es da aufgeht. Also man sieht ja nur so den Start der Straße oder des Weges.
Genau, und das ist halt das erste Kapitel.
Aber ob der da auffindet oder nicht, wissen wir noch gar nicht.
Exakt. Und für sie ist es halt auch so. Ne? Also du fängst einmal an und du schaust, ob du da mal hinkommst und du weißt dann noch gar nicht, wie es da oben ausschaut. Aber sie sind auf jeden Fall mal auf dem Weg.
Sehr schön.
Ja. Also, ich finde diese Etiketten einfach so cool.
Die sind richtig schön, ja.
Genau. Und wie schon gesagt, das macht eben immer ein Künstler für sie, der ein Freund von einer ist, der dann einmal selbst als Freelancer gearbeitet hat. Und
Quentin Maser.
Ja, genau.
Aber richtig cool. Also wirklich Props an den lieben Künstler. Das finde ich sind mit die schönsten Etiketten, was aktuell so am Markt sind. Also finde ich immer wieder einfach, weil es einerseits so eigenständig sind, und andererseits halt so viel Kunst da drinnen ist, das aber für sich stehen darf, wo nicht dann noch drüber irgendwie das große Label geklatscht wird oder wo noch irgendwie der Name draufsteht, sondern das ist ja alles eigentlich eher im Hintergrund.
Ja.
Funktioniert aber, weil das eh niemand anderer macht. Das heißt, du weißt sofort, das kann nur der Winzer sein. Ob man sich den Namen vom Winzer so gut merkt, ist die andere Frage.
Nein.
Weil du ihn halt nie lest.
Aber das Etikett merkst du schon.
Das Etikett merkst du ja.
Springt da schon ins Auge.
Mehr Etiketten auf Weinkarten.
So ist es. Stimmt, weil La Bulle Libre, bevor ich mich jetzt inständig damit beschäftigt habe, hätte ich wahrscheinlich nicht verbunden damit, muss ich da ehrlich sagen. Aber es gibt den Namen noch nicht so lang. Ne? Also
ja.
Das ist jetzt erst seit dem 22er in irgendeiner Form im Umlauf. Und davor war es auch noch kurz mit Pascal Hénin unter dem Namen abgefüllt und dann nicht mehr. Also es war so ein bisschen hin und her am Anfang und jetzt eben die
Solange
aktuellen
Sachen.
Solange sie
jetzt bei dem bleibt, kein
es
Problem.
Es bleibt bei La Bulle Libre. Jetzt mit Sicherheit. Das erste Kapitel, also Chapchiran, gibt es ein bisschen vereinzelt zu finden, immer mal wieder auf sowas wie idealwine.com, da gibt es aber eher zum Ersteigern, ganz frisch zu finden, dort gibt es eben auch das Chapchiran 2, das ist jetzt eben gerade auf dem Markt gekommen, preislich liegen die Odyssee-Weine immer bei rund 55 Euro, also sehr fairer Einstiegswein für einen Winzer-Champagner. In Österreich werden die Weine von den Hénin-Brüdern außerdem von Kostraum vertrieben und beim Pub Clément. Findet man auch immer mal wieder die eine oder andere Flasche. Ich weiß aber nicht, ob sie es vertreiben oder ob sie es nicht einfach nur so ein bisschen haben, weil sie es halt auch im Heunisch, also in ihrer eigenen Gastronomie vertreiben. Aber da findet man auch manchmal die großen Weine tatsächlich. Mhm. Und ansonsten einfach bei Kostraum nachfragen, die haben das auch.
Voll.
Bitte deine Bewertung für das erste Kapitel.
Ja, finde ich schon ganz gut. Es ist schwierig, finde ich. Also ich habe das schon bedeutend größer getrunken, muss ich sagen.
Ja.
Also der große Wein ist mir wesentlich stärker in Erinnerung.
Yes, der war sehr, sehr stark. Den haben wir zu Silvester, glaube ich, gehabt.
Das war wirklich gut.
Und das war wirklich
richtig pfiffen.
Das war das, wo ich gesagt habe, eigentlich muss ich das in meinen Podcast bringen.
Ja, fair enough. Ich finde, das ist sehr, sehr gut. Mein Problem damit ist halt eher der Sekundärmarkt. Der Primärmarkt ist alles okay, also das ist richtig gut, das macht Spaß. Das ist für das, dass da 50% Mönche drinnen sind, der zwar sehr auch erkenntlich zeigt.
Ja, ja, also man kennt das schon, dass es
das
Mönje ist.
Das merkst, ja. Und wenn du Mönje merkst, ist meistens scheiße. Wenn du Mönje merkst und das ist gut, dann ist das richtig fein gemacht.
Yes.
Das macht auch grundsätzlich Spaß. Du merkst, dass 22 nicht das einfachste Jahr ist.
Yes, ne? Also, yes, yes. Aber das erzählen sie ja selber, ne?
Da ist schon viel drin.
Yes.
Du merkst auch, dass da 0-0 gearbeitet wird, weil ein bisschen Stabilität wird aus meiner Perspektive dem schon gut tun.
Ich bin Thomas tatsächlich, also das haben wir jetzt in diesem Zukunftsthema noch drinnen, ich bin Thomas gefragt, wie er das jetzt wirkt für die Zukunft und gerade mit diesen sehr heißen Jahrgängen.
Okay.
Weil, also ich bin fast davon ausgegangen, dass er sagt, ja, wir werden da flexibel sein, sie wollen aber nicht flexibel sein.
Ja, okay.
Das heißt, es wird nur sehr, sehr hart für sie.
Boah, ja, weil also das siehst du jetzt schon im Glasl, das ist halt schnell instabil. Es hat jetzt keine Maus oder irgendwas, aber es ist halt einfach sofort einmal alles weg, was da irgendwie Struktur gibt.
Wirklich ist so schlimm.
Ja, ja, es fällt schon wirklich in sich zusammen jetzt sehr schnell.
Ich muss noch mal einen Schluck nehmen.
Fairerweise, kein normaler Mensch wird diese Flaschen eine Stunde lang offen haben.
Ja, okay.
Weil das pfeift ja dann schon gut genug. Und es hat auch diesen dicken Flüchtige da drinnen, wo das halt dann fährt. Also, du trinkst das schon weg. Aber es hat mich jetzt schon ein bisschen enttäuscht, wie sich das auch über die Zeit jetzt da entwickelt hat. Ist halt 22, glaube ich, plus der Einstieg in 22, der halt ein bisschen offener ist, sagen wir mal, lieb ausgedrückt, finde ich für die Sekundärmarktpreise, also ich habe das letztens irgendwo gesehen, die Sachen rennen ja für 100, 200 Euro pro Flaschen.
Aber nicht
auch das.
L'Odyssée.
Ja, ja. selbst das in die ganzen Versteigerungen geht das.
Okay, 100 bis 200 Euro würde ich für Lodici Petit Land Chapter 1 nicht zahlen
Nein,
wollen.
Nein, auf keinen Fall. Also die 50 Euro,
genau.
Wenn du gerne was trinkst, was ein bisschen auf der wüderen, experimentelleren genau. Seite ist, die Geschichte von Erna Leiwand findest und das ganze Ding geil findest.
Also generell das Thema Natural Champagne mit Zero Zero voll. Gerne hättest, das ist schon die Adresse dafür.
Dann ist es die richtige Adresse. Wahrscheinlich wartest du auf dem Zwarer, also auf 23
der
quasi.
Der kommt sich mehr aus. Oder halt, wie wir auch schon sehr, sehr gut getrunken
oder die
haben, Lagerman de Terroir.
Genau,
ja.
Weil das war schon richtig cool.
Das war richtig spitze.
Kann auch nochmal Flaschenunterschied und sonst was dazukommen. Aber so ist halt nicht über 100 Euro dafür. Also das
würde ich auf keinen Fall machen.
Würde ich nicht machen. Also ich bin irgendwo bei einer 9,2, sowas in die Richtung.
Ja.
Weil schon geil, aber viele Sachen pfeifen da auch mehr als wie das. Also
ich bin bei dieser Flasche tatsächlich auch bei einer 9,2. Ich habe mir beim letzten Mal verkosten tatsächlich eine 9,3 bis 9,4 notiert gehabt. Die hat einfach mehr pfiffen. War aber kühler und war nicht so lang offen.
Ja, du hast halt das Problem auch, bei diesen Zero-Zero-Geschichteln, dass du halt natürlich sofort viel mehr Flaschenunterschied
genau.
kriegst.
Das muss man halt schon ehrlich dazu sagen. Es gibt da dann, also es kann auch sein, dass Gamin du Terroir, wie wir es gehabt haben, vielleicht manchmal genauso pfeift, wie wir es gehabt haben, weil das war schon, also das habe ich mal als einer der großen Weine des Abends unterschrieben
Wahnsinn.
Gehabt.
Ja, ja.
Das kann auch sein, dass das einfach mehr schwankt, aber das war damals richtig top. Ja.
Und das hat geschoben.
Voll fein.
Das hat eine Perlage gehabt, die da durchgezogen ist, weil da ist ja jetzt nichts mehr da vom Perlage bei dem Ding. Also das ist viel schneller weg. Das hat ja komplett pfiffen.
Yes.
Aber wie lange haben wir das offen gehabt? Ist auch natürlich die Frage.
War schnell weg.
Es war halt weg.
War sehr schnell weg.
Es ist Champagner, oder? Das geht eh trunken, alles gut. Aber ja, du hast halt bei den Zero-Zero-Geschichten immer dieses...
Die Unterschiede, genau.
Die Unterschiede und du hast natürlich, das kann ich schon zu einem gewissen Grad nachvollziehen, der positive Effekt ist ja immer, dass die Leute sagen, naja, du kannst natürlich Schwankungen nach unten haben, aber du hast auch Schwankungen nach oben, die vielleicht sonst gar nicht gehen würden, weil du, wenn du da irgendwie Schwefel drauf hast, das dann irgendwo abschneidest.
Ja.
Und da spricht die andere Flasche schon ein bisschen dafür, weil die ist über allem gestanden.
Die war
an dem
sehr,
Abend.
Sehr pur und schön, so ist es.
Und das ist halt dann die Frage. Vielleicht muss man den Gamble halt hin und wieder eingehen.
Ja.
Halt nicht zu Sekundärmarktpreise, sondern lieber
zu die 55, weil da ist es
richtig.
Fair.
Richtig. Trüffelschwein genau. sein und das nur dann kaufen, wenn du es zu einem guten Preis irgendwo siehst, musst du ja nicht unbedingt jetzt zu einem absurden Preis irgendwo ersteigern.
Genau, aber wie schon gesagt, also das zweite Kapitel von Lodici Petit Land gibt es zum Festpreis von 55.
Ah, okay,
ja.
Na gut, das ist okay.
Genau, also es gibt immer diese...
Da kannst du es mitnehmen.
Genau, die Einstiegsweine gibt es eben, das ist der Punkt, deswegen habe ich ja nicht Gamin du Terroir genommen, weil das findest du nicht, und wenn du das findest, kostet es 200 bis 500 Euro.
Ja, das ist sowieso
also 200 bis 300, sagen wir mal, mindestens.
Ja, ja.
Mindestens, ne?
Voll. Pro Flasche, ja.
Pro Flasche, ganz genau. Also es ist nicht approachable, so wie ich es gerne approachable hätte. Aber ja, insgesamt bin ich da ganz bei dir. Sekundärmarktpreise.
Sowieso immer scheiße.
Sowieso immer scheiße, generell.
Aber gut.
Und bei Champagner nochmal schwieriger gefühlt.
Ja. Ja, eh, weil es halt ja, so viel Champagner gibt zum Schluss dann trotzdem nicht, der halt Winzer Champagner und geil ist.
Ja.
Und dann nochmal mit dieser extra Ding quasi, du willst das Zero-Zero biodynamisch, ja gut, dann wird es halt wirklich klar, deswegen wirtschaftlich eine geile Nische da drinnen zu sitzen, damit du das Zeug verkauft kriegst, aber am Schluss bleiben dir ja trotzdem von den 50 Euro, die du irgendwie da am Schluss als Endkunde zahlst, bleiben ja dem Winzer 20, whatever.
Yes.
Und von den 300, die du als Endkunde zahlst, weil du das irgendwo ersteigerst, weil du denkst, das ist jetzt der Hype-Shit, bleiben ihm halt genauso 20. Also,
ja.
Schmarren.
Wie immer das Problem
aber
des Sekundärmarkts.
Aber grundsätzlich sehr, sehr geile Geschichte und das kann ganz groß.
Das kann ganz groß, ganz genau. Also ich weiß nicht, ob die Odyssee dafür gebaut ist, ganz groß zu gehen, aber die großen Sachen gehen dann ganz groß.
Ah, das kann sicher auch nochmal einen dicken mehr pfeifen, aber part of the game.
So ist es. Wenn wir uns jetzt die Zukunft von die Burm anschauen, dann liegt da natürlich noch sehr, sehr viel davon vor einer. Also der Romain ist jetzt Mitte 30, der Thomas ist eher noch Anfang 30, gell? Und dementsprechend bringen die halt jetzt erst eben ihre ersten gemeinsamen Jahrgänge raus und wollen auf jeden Fall noch viel, viel tiefer rein in das Thema Biodynamie. Also du hast das eh schon auserklärt, das liegt denen wirklich komplett am Herzen. Und Erna ist bewusst, dass das jetzt zunehmend schwieriger wird. Ich habe auch eben explizit die Frage gestellt, wie schaut es aus mit dem Thema Zero Zero für die Zukunft? Und bin eigentlich so ein bisschen davon ausgegangen, dass sie mir sagen, es kann schon sein, dass wir das in Zukunft ändern müssen, aber der Thomas hat wirklich gesagt, er will da ehrlich gesagt nicht dran denken und wenn es irgendwie geht, dann wird das sofort gesetzt. Also schon okay. sehr, sehr hart mhm. auf diesem, sie wollen Wein eigentlich nicht anders machen, weil das ist so, wie sie es machen wollen. Mal schauen. Ne? Mhm. Also man kann das immer im Kopf haben und man kann immer sagen, das ist das Ziel. Das Ding ist halt, wenn wirklich alles dann dagegen spricht, ist die Frage, wie es das umsetzt oder ob es nicht doch überlegst, was anderes oder eine Adaption ja, davon ja. umzusetzen.
Ich meine, gleichzeitig, wenn du sagst, okay, passt, das ist der Weg, den ich gehen will und du ziehst das durch und du findest deine Wege, dann musst du halt anders arbeiten, du ja. musst halt vielleicht im Weingarten dann nochmal was anderes überlegen, du musst in der Beschattung nochmal was anderes überlegen, du musst da in der gesamten Weinverarbeitung dann vielleicht auch nochmal was anderes überlegen, wann du das noch früher lesen musst, whatever, dann musst du halt schauen, wie sich das irgendwie dann ausgeht.
Ja.
Du musst schauen, wie kriege ich irgendwie mehr Stabilität ein, auch in heißen Jahren, wo das nochmal schwieriger wird. Mhm. Wenn du das schaffst wiederum, fair enough. Also ich bin ja kein Verfechter davon zu sagen, das darf man gar nicht machen oder das ist ein Blödsinn, sondern you do you, passt eh. Du musst es irgendwie hinkriegen. Und wenn genau. du die Challenge auch dann willst?
Nein, sie haben, also der cool. Thomas hat ja wirklich gesagt, wortwörtlich, er will diese Herausforderung auf jeden Fall annehmen.
Na bitte.
Und dementsprechend, ich drücke ihnen auch sehr fest die Daumen, cool. dass sie ihre Wege finden können. Wachsen wollen sie auf keinen Fall, das hat der Thomas jetzt auch sehr klar gesagt. Also sie bleiben bei ihrer, sie sind ungefähr bei 55.000 Flaschen jetzt. Mhm. Das geht sie ungefähr aus diesem, es kommt natürlich immer auf den Jahrgang drauf an,
ja, ja.
aber es geht sie ungefähr aus dieser Rebfläche und das geht super.
Damit kann man eh
ihre, mal, ganz ja. genau, ihre Flaschen sind auch vergriffen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und so können sie auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sinnvoll zahlen. Das funktioniert für sie auch gut. Mit den 55.000 Flaschen, auch mit diesem reduzierten Weinkonsum, das spüren sie schon. Also das, er sagt, das spürt jeder, das spürt sogar die Champagne. Vielleicht weniger arg als andere, aber du spürst das auch da.
Ja,
und auch deswegen würde er jetzt nicht mehr machen. Das macht keinen Sinn für sie. Plus, du willst ja die Qualität halten. Also du willst ja deine eigenen, gerade mit der Biodynamie, du willst diese sehr spezifischen Wege gehen. Mhm. Und wenn du dann jetzt groß aufbaust, hast du irgendwann einmal ein großes Problem, weil du nicht mehr zu den Sachen kommst, die du eigentlich machen willst. Also, diese 8 Hektar, die es knapp sind, die bleiben es auch. Mehr wird sicher nicht.
Solange sich das gut ausgeht, passt ja. das ja super.
Voll. Genau. Und der Thomas sagt auch, es ist einer super, super wichtig, die Mitarbeiter eben sinnvoll zu zahlen. Und sie sind zwar eine Family, aber es gehört trotzdem sinnvoll zu halt. Also ja, auch so, ne?
Ja, ja, nur.
Nicht so dieses Haha, wir sind alle frei.
Genau. Das ist eh alles leibend, aber Lohn.
Ja.
Vielleicht nächstes Monat wieder. Ist nicht so geil.
Nein, ja. Also es ist schon so, dass natürlich alle immer aufs Label aufgekommen, aber es sollte da sinnvoll sein dafür, dass sie da arbeiten.
Also für sie alle. Bitte nicht, dass ich da auf einem lustigen Kunstwerk irgendwie draufstehe.
Exakt.
Ist natürlich eine coole Wertschätzung und alles, aber da gehört halt dann auch mehr dazu.
Ja. Und das ist die Brüder ganz offensichtlich sehr bewusst. Also das hat der Thomas am Schluss auch nochmal wirklich betont. Und das finde ich natürlich auch schön, dass einer das, obwohl sie jung sind, ne, trotzdem bewusst ist, dass sie der Familien ernähren. Und dass das halt auch ein wichtiger Punkt von dem Ganzen ist. Ja, und abgesehen von den großen Cuvées, also vom Gamin de Terroir und von L'Odyssée Petit Land, die es immer geben wird, gibt es dann immer wieder so ein bisschen Spielarten und Spielweisen, was einem halt gerade einfallen oder was also ein bisschen der Jahrgang hergibt. Da sind es dann manchmal reinsortige Meuniers, die sie haben, manchmal sind es reinsortige Chardonnay-Geschichten vom ganz kleinen Blatt, manchmal sind es Blanc de Noirs, manchmal ist es was ganz anderes. Manchmal ist es auch einfach ein Amphoren ausgebauter Champagner, was einem halt gerade einfällt, testen ja, sie einmal cool, cool. und dann schauen sie, manche Sachen bleiben. Manche Sachen bleiben halt einfach nicht. Aber ja, es wird von Jahrgang zu Jahrgang immer neu entschieden, immer neu experimentiert und ich bin schon sehr gespannt, was da alles rauskommt dabei. Na, also das sicher. Wird interessant.
Aber ist ja richtig so, gerade mit diesen Ansätzen, du musst spülen.
Yes.
Du musst probieren, weil du brauchst die ganzen Erfahrungswerte, wirst du brauchen in der Zukunft, weil einfacher wird es nicht werden.
So ist es.
Sehr cool. Ja, vielen herzlichen Dank für diese sehr, sehr schöne Folge.
Sehr gerne.
Bin sehr überrascht, dass wir das im Podcast haben, weil ich immer nicht gedacht, dass man die Leute überhaupt erreicht, weil das halt so.
Ich glaube, 10 Minuten auf Instagram hat es gedauert, cool. bis der Roman zurückgeschrieben hat und gesagt hat, ja, nice. Ich schicke deinen Thomas.
Das ist für mich so, das ist so in so einer Liga, weil das irgendwie so gehypt ist gerade.
Ja, und stimmt. So es ist schon gefühlt sehr, sehr gehypt.
Ja,
es stimmt schon.
Extrem, finde ich. Also, aber das ist halt unser scheiß Bubble.
Ja,
aber oft hast du halt bei so gehypt, plus ich habe das eben eher noch diese Geschichte in Verbindung gehabt, weil ich mir das irgendwann einmal so ein bisschen durchgelesen habe, mit dieser eher halt 1, sonst was Hektar.
Ja, das war es einmal.
Und dann bist du so, ja gut, das ist halt, der macht das wahrscheinlich einfach allein, irgendwelche 1,2 Hektar. jeder will irgendwie was von dem, da brauchst du gar nicht probieren, dass du irgendwie durchkommst. Aber cool, also macht auch Sinn jetzt, wenn da schon mehr dahinter ist und ja. da ein bisschen mehr Struktur drin ist, dann hast du auch mehr Chancen meistens, dass die Leute
reichen. So ist es.
Aber nice. Richtig
sehr, sehr
cool.
liebe Buben.
Mega Geschichte natürlich. Gute Hund.
Gute Hund.
Schöne Etiketten. Und wenn es pfeifen, große Weine.
Yes, so. So ist es.
Vielen lieben Dank. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Aufpassen wie immer, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist es eine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns immer sehr über Bewertungen auf die Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.